Lassen Sie mich heute Abend aus 1. Petrus 4 lesen. Zunächst die Verse 7 bis 11. 1. Petrus 4, Verse 7 bis 11. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Habt also eine gesunde Gesinnung und seid nüchtern zum Beten. Dabei habt vor allem zu euch untereinander innige, sich ausstreckende Liebe, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird. Als die, die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren und wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet, als tue er es aus der Stärkung, die Gott darreicht, wenn jemand dient, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit gebührt, und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. In diesem Text erlässt der Apostel einen Aufruf im Blick auf das Ende aller Dinge. Er weiß, dass wir dem Ende des Universums und im Besonderen unseres Planeten entgegengehen. Aber er weiß auch um das Christusereignis, das bereits hinter uns liegt und von woher ein jeder von uns, der zur Gemeinde Jesu gekommen ist, kommt. Und während wir dem Weltende entgegengehen, tun wir dies im Zeichen des Neuen, das Gott bereits in diese alte Welt hineingebracht hat. Das Thema des ersten Petrusbriefes kann man so überschreiben: Hilfen für Gläubige, Pilger kann man auch sagen, zwischen zwei Welten. Wir gehen von einer Welt zur anderen, sind bereits im Geiste schon in der anderen Welt, aber im Leibe noch in dieser Welt. Das bereitet uns einige Schwierigkeiten. Wir erleben Spannungen. Aber der Apostel zeigt uns hier sehr klar, wie wir in dieser Spannung leben können. Er sagt, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen und gibt dann zwei Aufforderungen, die wir in Vers 7 haben. Das sind die Hauptaufforderungen, die eigentlich den ganzen Text bis Vers 11 prägen, obwohl er nicht mehr so im Besonderen darüber spricht, aber sie tragen diesen Text. Das soll man nicht vergessen. Der ganze Text ist eine Einheit. Und die Hauptaufforderungen sind zwei Imperative, das heißt zwei Aussagen in Befehlsform. Zweierlei, das wir tun sollen, das der Leser zu beachten hat. Einmal soll er eine gesunde Gesinnung einnehmen. Und das Zweite, er soll nüchtern sein zum Beten. Und wenn Sie eine gute Übersetzung haben, dann wird Vers 8 zum Ausdruck bringen, dass was jetzt gesagt wird, parallel läuft zu Vers 7, das heißt speziell zu diesen zwei Aufforderungen. Ich habe Vers 8 mit einem neuen Satz begonnen, obwohl im Griechischen das nicht der Fall ist. Aber ich habe die Verbindung gekennzeichnet mit einem dabei. Im Deutschen gebrauchen wir Partizipien sehr ungern. Das sind die berühmten Endwörter. Laufend, singend und so weiter. Wie gesagt, wir gebrauchen sie ungern. Hier und da, wenn es notwendig ist, tun wir es schon einmal. Aber es ist nicht angebracht, das dauernd zu tun, das erschwert das Lesen in der deutschen Sprache. Dann kann man schon einmal mit einem neuen Satz beginnen, aber dann muss man ein Wort gebrauchen, wie zum Beispiel hier dabei oder womit und so weiter. Dabei, das heißt bei der guten Gesinnung, und beim Beten oder nüchtern sein zum Beten. Jetzt folgt eine Begleitaufforderung. Sie ist unterordnet, aber sie ist wichtig. Bei diesem, im Blick auf das Ende aller Dinge, legt der Apostel nahe, die Hauptsache im Leben des Christen nicht zu vergessen. Er sagt nicht, dass es die Hauptsache ist. Aber wir lernen das aus der Heiligen Schrift, dass es die Hauptsache ist. Sie war die Hauptsache im Gesetz. Das erste Gebot lautete, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Das ist die bejahende Form, die wir in 5. Mose haben. Die verneinende Form haben wir in 2. Mose, wo die 10 Gebote gegeben werden, in Kapitel 20. Da haben wir dasselbe, aber in verneinender Form. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben, aber das ist auch ein Liebesgebot. Hat ein Israelit keine anderen Götter neben ihm als nur Gott, dann liebt er diesen Gott von ganzem Herzen. Einen Gott zu haben, heißt im Grunde, ihn zu lieben. Und diesen Gott soll man von ganzem Herzen lieben und ihm dienen. Und dieses Gebot wird neu aufgelegt in der Heilszeit, die durch Jesus Christus gekommen ist. Jesus Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben oder grundsätzlich zu verändern. Er hat einiges anders gemacht, das stimmt. Aber was das Gesetz im Grunde forderte, sagt Paulus, dazu sandte Gott seinen Sohn, damit das in Erfüllung gebracht werden könnte. Denn das Gesetz vermochte nichts auszurichten an Veränderung bei uns. Dazu hatte es nicht die Kraft. Die Kraft aber ist Gottes selbst. Er hat sie. Und er gibt sie uns in Form seines Heiligen Geistes. Haben wir den Geist, dann haben wir die Kraft. Denn Gott hat uns gegeben den Geist, der die Kraft ist. Und wenn wir jetzt nach dem Anfang von Römer 8 diesen Geist haben und uns nach ihm ausrichten, was tun wir dann? Dann tun wir das Richtige, das das alttestamentliche Gesetz gefordert hatte. Wenn Johannes sagt, ein altes Gebot gebe ich euch wieder, und Jesus sagt, es ist ein neues Gebot, dann handelt es sich darum, dass Gott nie etwas anderes von Menschen gefordert hat, als wirklich innige Liebe zu ihm, seinem Schöpfer und einem Hirten des Menschen. Gott ist der gute Hirte, Psalm 23. Jahwe ist mein Hirte. Und den sollen wir lieben. Das ist das Gebot Alten und Neuen Testamentes, und davon spricht der Apostel hier. Während wir dem Ende entgegengehen, sollen wir nicht die Hauptsache aus dem Auge lassen. Dazu braucht es eine gute Gesinnung, eine gesunde. Und dazu braucht es viel Beten. Die drei gehen Hand in Hand. Habt Liebe, sagt der Apostel. Das ist die dritte Aufforderung, die die anderen zwei begleitet. Lassen Sie mich nun 6 Aussagen oder auf 6 Aussagen hinweisen, die in Verbindung mit dieser Liebe gemacht werden. Er hat gesagt, habt Liebe, und nun will ich auf 6erlei hinweisen, dass er in Verbindung mit dieser Liebe sagt. Zuerst weist er hin auf die Wichtigkeit dieser Liebe. Habt vor allem Liebe. Dass es so wichtig ist, habe ich eben schon gezeigt. Das begann im Alten Testament. Das war auch nicht anders vor dem im Garten Eden. Im Gesetz war es so und im Neuen Testament ist es so. Vor allem soll man Gott lieben. Das ist das Wichtigste. Aus dieser Liebe zu Gott erwächst die Nächstenliebe. Habt vor allem Liebe. Dann weist er immer noch in Vers 8 auf die Rolle der Liebe. Das habe ich auch schon gesagt. Sie begleitet die anderen 2 Aufforderungen. Es ist die Liebe, die die gute Gesinnung begleitet, und das Gebet. Die drei gehen Hand in Hand. Ferner sagt der Apostel immer noch in Vers 8, habt zu euch untereinander Liebe. Da spricht er vom Gegenstand der Liebe. Das heißt, wen sollen wir lieben? Wer soll geliebt werden? Und hier haben wir eine interessante Formulierung, die hier und da im Neuen Testament uns begegnet. Im Deutschen sagen wir zueinander. Aber im Grundtext wird das noch gedrängter formuliert, zu euch. Damit wird vorausgesetzt, dass die Hörerschaft wie eine Person ist. Er will nicht sagen, dass jeder sich selbst lieben soll, sondern er betrachtet seine Hörer wie eine Einheit und sagt zu jedem wie ein Teil dieser Einheit, liebt euch. Das heißt untereinander. Und dann liebt der Leib Jesu Christi sich untereinander. Alle Glieder lieben einander. Und somit habe ich, dementsprechend habe ich übersetzt, habt zu euch untereinander, in Klammern, Liebe. Hegt eine Liebe für einen jeden am Leib. Überseht keinen. Für jeden soll da Liebe sein. Das ist die horizontale Ebene, aber das kommt natürlich aus der Liebe zum Herrn, von der hier zunächst nicht gesprochen hat. In Vers 8 spricht er dann auch von der Art der Liebe, zu der er hier aufruft. Habt innige Liebe. Und das Wort im Grundtext, wenn ich das wieder sagen darf, darauf hinweisen darf, das Wort bedeutet sich ausstreckende Liebe. Die Liebe, zu der Apostel uns aufruft, ist eine Liebe, die wirklich die Begegnung sucht. Und wenn er gesagt hat, zu euch untereinander, dann gilt dies einem jeden. Streckt euch aus nach jedem in dem Leib Jesu. Die Begegnungsmöglichkeiten sind nicht gleich gegeben. Wenn die Gemeinde größer ist, dann ist es nicht möglich, mit allem das gleiche Maß an Begegnung zu haben. Aber es ist möglich, eine Sehnsucht zu haben nach allen und dann im Praktischen, dort wo der Herr Begegnungsmöglichkeiten gibt, sich auszustrecken nach solchen Personen. Und im Übrigen ist es auch möglich, einmal ein Auge zu werfen auf die, bei denen man merkt, da ist Liebebedürftigkeit. Da, die brauchen jemanden, die werden irgendwo übersehen. Bei unserem Abendmahl in unserer Gemeinde in Basel pflegen wir am Schluss zu sagen, ist jemand übersehen worden, nur zur Kontrolle. Es ist gut, immer wieder diese Frage sich zu stellen, wenn man im Kreis der Gotteskinder zusammenkommt. Wenn wir fertig sind, fragen wir uns selbst, ist jemand übersehen worden in der Gemeinschaft? Steht jemand so alleine? Habt innige, sich ausstreckende Liebe. Besonders dort, und das haben wir heute, ich war heute in Gut Holmicke, das haben wir heute gelernt aus 1. Korinther 12, besonders dort, wo es Bedürftige hat. Das hat Gott ganz bewusst so geregelt oder eingesetzt oder gemacht in der Gemeinde, dass einige nicht besonders ehrwürdig sind. Die können nicht viel, das hat er absichtlich so getan. Er verteilt die Fähigkeiten, die Gnadengaben. Und einige hat er so gemacht, dass sie viel brauchen. Warum? Damit die anderen eine Dienstgelegenheit bekommen. Was sollen sie sonst machen? Dauernd für sich selbst etwas machen, das ist ja langweilig, nicht wahr? Das ist Gemeinde, dass man nach dem anderen schaut. Und ein Beispiel von solcher Gemeinde haben wir dann auch gelesen, aus der Vogelwelt, aber das will ich jetzt nicht weitergeben. Haben sie leider aber neugierig gemacht, merke ich. Liebe, die sich ausstreckt zu dem, der bedürftig ist, damit er auch geehrt wird, dadurch, dass man ihn annimmt. Jeder von uns ist im Bilde Gottes geschaffen und das, obwohl wir uns dessen nicht immer so bewusst sind, merken wir, dass wir bedeutungsvoll sind. Wir sind etwas. Und wenn diese Bedeutung uns nicht zugesprochen wird oder wenn sie nicht anerkannt wird in der Begegnung, dann fehlt uns etwas. Die Liebe aber kann diese Lücke füllen, indem wir aufeinander zugehen und einander anerkennen in freundlicher Begegnung. habt innige, sich ausstreckende Liebe zu euch untereinander. Ein weiteres haben wir in der Mitte von Vers 8. Da geht es um die Wirkung der Liebe. Das habe ich in Klammern gesetzt, weil Vers 9 den ersten Teil von Vers 8 weitersetzt, fortsetzt. Deshalb in Klammern, weil Liebe eine Menge von Sünden zudecken wird. Wie deckt Liebe zu? Soll Liebe nicht aufdecken? Nun, wenn sie die Aufgabe bekommt, auf Sünde hinzuweisen, und das ist die Aufgabe der Christen, dann aber nicht zwecks Anklage oder damit ich es besser habe. Oft ermahnen wir den anderen, besonders in der Ehe, damit er sich verändert und damit ich in der Folge seiner Veränderung erst leichter habe in der Ehe, nicht wahr? Das ist doch der Sinn der Sache. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir wieder unser eigenes gesucht und nicht das Wohl des anderen. Es geht um das Wohl des anderen. Und wenn ich diese Aufgabe habe, ich habe festgestellt, ich suche jetzt wirklich das Wohl des anderen. Es geht mir nicht um mein Wohl, sondern um das Wohl des Herrn und um das Wohl des anderen. Dann kann ich in Liebe aufdecken, damit wieder zugedeckt wird. Damit das unter das Blut gebracht wird, damit Buße da ist und damit das wieder zugedeckt werden kann. So ja. Aber zunächst einmal muss ich auch bereit sein, zu dulden. Und da fängt das Zudecken an. Das heißt, ich halte eine Decke zwischen mir und der Sünde des anderen. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe nur ihn im Bilde Gottes geschaffen, von der Schöpfung her. Und ich sehe, betrachte ihn von Golgatha her als einen, für den Jesus starb. Ich sehe ihn mit den Augen Gottes. Und betrachte jetzt nicht die Sünde, das steht nicht im Vordergrund. Das tut die Liebe, das ist die Wirkung der Liebe. Sie schaut auf die Person, Liebe ist personorientiert, sucht nicht das eigene und ist nicht wie unser Feind, der immer wieder anklagt. Das ist sein Wesen. Christen sollten Christus ähnlich sein und nicht Satan ähnlich. Das sind sie. Wenn sie liebevoll sind, dann sind sie Christus ähnlich. Und nun ein letztes, aber damit beschäftigt der Apostel sich in den Versen 9 bis 11. Da geht es um ein sechstes in Bezug auf die Liebe, um ihren Ausdruck. Wie kommt sie zum Ausdruck? Vers 9 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern setzt, grammatisch gesprochen, in partizipialer Form Vers 8 Anfang fort. Das heißt, es wird hier gesagt, wie man Liebe haben kann, vor allem zu euch untereinander. Wie sieht Liebe aus? Er nennt hier zweierlei, obwohl andere Schriftstellen noch andere Ausdrucksformen nennen könnten. Aber hier nennt der Apostel, er fasst sich kurz, zwei, die ihm wichtig scheinen in der gegenwärtigen Situation des gesellschaftlichen Stresses. Die sind ja werden ja verkannt in ihrer Gesellschaft. Aber da scheint ihm es wichtig, einmal die Gastfreundschaft und zum anderen der gegenseitige Dienst. In Vers 9 nennt er die Gastfreundschaft. Als die, das heißt, habt Liebe zueinander, als die, die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren. Liebe nimmt den anderen auf, zunächst einmal im Geist, in der Haltung. Ich nehme ihn an, Römer 15, Vers 7, nehmt einander an und auf, so wie Christus euch angenommen hat, wie er euch aufgenommen hat. Das ist das Grundsätzliche. Und wenn das geschehen ist, ich nehme jeden in mein Herz auf. Für Paulus sind die Philipper gleichsam in seinem Herzen. Wenn das geschehen ist, dann sind wir auch bereit, den anderen dort aufzunehmen, wo ich wohne, wo ich mich aufhalte. Oder wo ich fahre, in mein Auto oder in meine Wohnung und so weiter. Gastfreundschaft. Ich nehme ihn auf in mein Leben. Wo immer die Situation, die Gelegenheit sich gibt, so sieht dann jeweils die Aufnahme aus. Gastfreundschaft möchte ich in etwas erweitertem Sinne hier verstehen. Er meint wahrscheinlich die Aufnahme ins Haus. Aber wollen wir das von der Liebe her ruhig erweitern? Wir sind bereit, jemanden mitzunehmen, eine Fahrgelegenheit zu geben. Wir sind bereit, ihm Zeit zu geben. Wir sind bereit, unser Leben für ihn zu öffnen. Wir sind bereit, zuzuhören. Wir nehmen ihn auf in unser Leben. Aber konkret wird das dann zu Hause. Das muss gelernt werden, die Gastfreundschaft. Aber das kann gelernt werden. Das ist eine Kunst, eine schöne Kunst. Darüber sagt die Bischrift einiges, nicht nur im Imperativ, sondern gibt uns auch Geschichten. Und sagt im Hebräerbrief, dass einige sogar dabei Engel aufgenommen haben. Aber man sollte auch bereit sein, aufzunehmen, wenn es nicht Engel sind. Ja. Könnte ja aber zwischendurch mal vorkommen, ja. Also wenn das ein Motiv ist, wenn das ein Beweggrund ist, dann nehmen Sie jeden auf, falls mal zwischendurch ein Engel sein könnte. Und dann hätten Sie auch mal das erlebt, obwohl ich nicht weiß, ich könnte nicht garantieren, dass es immer noch geschehen würde. Eines Tages aber wird der Herr uns in seine Wohnung aufnehmen und ich werde bei ihm sein, alle Tage bis ans Ende der Welt. Psalm 23, Vers 6. Er ist mein Gastgeber. Er hat mein Haupt gesalbt, gekrönt mit Ehre. Er hat mich aufgenommen, mir den Tisch gedeckt angesichts der Feinde. Und ich werde wiederkehren, steht im Grundtext, und bleiben im Hause des Herrn immer da, ewiglich. Er drückt das so aus, auf unübersichtlich lange Zeit, aber wir wissen, wie lang das ist. Das ist unendlich lang, kein Ende. Dann werden wir seine Gäste sein. Und in diesem Zeichen, im Blick auf diese Bewegung, in der wir uns befinden, Richtung Ende dieser Welt und unser Zuhause nicht hier machen, sondern auf jenes Haus zugehend, wollen wir hier Gastfreundschaft zeigen. Schon hier himmlische Zeichen setzen. Wollen wir unser Haus zu einem Himmel machen, zu einer Wohnung Gottes, wo Gott zu Hause ist, sodass andere dort sich zu Hause fühlen. Das war für Leute im Alten Testament, im Judentum, eine höchste Ehre, jemanden aufzunehmen. Ich gehe weiter zu den Versen 10 und 11, wo der Apostel vom Dienst spricht. Da heißt es, und wobei, verbindet mit 8 Anfang. Noch einmal. Habt vor allem zu euch untereinander innige, sich ausstreckende Liebe. Wir springen über zu Vers 5, Vers 10. Wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient. Jeder hat eine Gnadengabe bekommen. Petrus sagt hier dasselbe, das der Apostel Paulus schon gesagt hat, dass jedes einzelne Glied, und sei es erst vor 5 Minuten zum Glauben gekommen, eine Gnadengabe hat. Paulus sagt das sehr deutlich, jeder Einzelne von uns. Die Gnade ist eine Gnade, sagt er dort in Epheser 4, Vers 7. Aber jeder von uns hat einen Teil davon bekommen. Die Gnade hat verschiedene Formen, das ist klar. Sie hat die vergebende Form, sie hat die befähigende Form, die helfende Form, Kraft zum Leiden und so weiter. Aber sie hat auch die Form, wo wir eine Fähigkeit bekommen, die dann unser Eigentum ist, ein Teil von uns ist, wie eine Begabung, mit der wir dann einem anderen dienen. Und davon ist hier die Rede, vom Charisma. Das ist das griechische Wort. Und der erste Teil ohne das hintere Ma heißt Charis und das heißt Gnade. Charisma ist eine Form von Charis, der Gnade. Und Charis ist die Gunst, das Schöne, Ausdruck der Liebe Gottes. Die Gnade macht uns durch die Vergebung schön, aber auch fähig, Gott zu dienen. Und nun schenkt uns Gott, jedem von uns, jedem Einzelnen, auch dem jüngsten Christen, eine Fähigkeit, Gott zu dienen. Und das heißt, dass jeder von uns sich von jedem anderen mal dienen lassen darf. Nicht zu schnell, aber das muss auch mal gelernt werden, sich von einem anderen dienen zu lassen. Zum Beispiel, wenn wir schon länger bei Jesus waren und dann kommt jemand und der ist eben zum Glauben gekommen und er teilt mir etwas mit. Ich muss bereit sein, jetzt schon über ihn etwas vom Herrn zu bekommen. Das ist möglich. Ich kann von einem 5 Minuten alten Christen etwas lernen, weil er eine Gnadengabe hat. Das ist der Leib Jesu. Jeder hat eine Gnadengabe bekommen. Und jeder soll dienen, so wie er eine Gnadengabe empfing. Das ist alles geschenkt. Und dann will der Herr uns noch lohnen, wenn wir ankommen. Das ist unser Gott. Ein schenkender, gebender Gott. Er dient uns. Eigentlich ist der ganze Dienst in der Gemeinde ein Dienst Jesu an uns alle. Aber wir sollen dabei sein. Ich denke immer wieder an das Bild, das in unserem Klassenzimmer, als ich ein Junge auf der Schule war, hing. Hohe See und ein kleines Boot, in welchem ein Schiffer oder ein Seemann sitzt. Entschuldigung. Scheint ein bewährter Seemann zu sein, dessen Beruf das ist, auf dem Wasser zu leben und zu arbeiten. Aber dieses Mal ist ein kleines Mädchen dabei im Boot. Er rudert. Und neben ihm sitzt dieses kleine Mädchen und hat die Hand oder die Hände auf einem der Ruder. Der Name des Bildes, der Titel lautete Die helfende Hand. Jeder von uns weiß, dass das nichts beigetragen hat, dass das Mädchen da mitgerudert hat. Und doch hat es etwas beigetragen. Als Großvater kann ich mir das gut vorstellen. Das macht innerlich Mut. Ja? Die Kleine ist dabei. Und dann kann man mit viel mehr Energie rudern. Wir leisten rein nichts, meine lieben Freunde. Und wollen wir uns nie etwas anschreiben oder zuschreiben. Es ist immer Jesus in uns und durch uns. Er wird es getan haben. Er schenkt die Gelegenheiten, er schenkt die Zeit, er schenkt die Energie, er schenkt die Begabung. Sein Heiliger Geist ist da, um uns Mut zu machen. Und dann will er uns hinterher noch belohnen, wenn wir treu waren. Das ist unser Gott. Aber wollen wir dabei sein? Wollen wir dabei sein? Wollen wir treu dabei sein? Nun teilt er die Gnadengaben, die Fähigkeiten, die Gott austeilt, in 2 große Gruppen. Man kann die Gnadengaben verschiedenartig aufteilen. Petrus tut das einmal so. Er sagt, und das entspricht auch der Art des Dienstes überhaupt, ich will das gleich beleuchten, Petrus spricht davon, dass einige Gnadengaben mit dem Sprechen zu tun haben und einige Gnadengaben haben mit der tätigen Liebe zu tun, mit dem tätigen Dienst. Alles ist Dienst. Petrus gebraucht das Wort dienen in zweierlei Weise. Ob man mit dem Mund oder mit der Hand dient, es ist alles Dienst. Aber dann nennt er den Dienst mit der Hand noch im speziellen Dienst, im Gegensatz zu dem, was man mit dem Munde tut. Wie gesagt, das entspricht dem Wesen der Tätigkeit eines Menschen. Alles, was wir tun, kann grundsätzlich aufgeteilt werden in dem, was gesagt wird und getan wird. Die Theologie hat das auch getan. Die Wahrheit, das, was gesprochen worden ist, von Gott und uns als Evangelium gegeben worden ist, nennt sie Dogmatik. Ich glaube, es war Althaus, der seine Dogmatik überschrieb, die christliche Wahrheit. Darum geht es. Dogmatik ist die Wahrheit Gottes aufgrund der Heiligen Schrift. Und der andere Teil der Theologie, der Systematik, das ist die Ethik, die von unserem Handeln spricht. Lukas sieht das auch so. Er sagt in Apostelgeschichte 1, mein lieber Theophil, ich habe bereits einen ersten Bericht erfasst, von dem, dass Jesus begann zu tun und zu lehren. Jesus hat beides getan, das eine unterstrich das andere. Und jetzt war er andeutungsweise dabei, eine Fortsetzung zu beschreiben, eine Fortsetzung zu machen von dem, was Jesus tat und lehrte, dieses Mal durch die Apostel. Auch wir sollen so dienen in der Gemeinde Jesu. Jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da sagt er es, Gnadengabe, das sollte in Ihrem Text stehen, wenn nicht, Dann wollen sich das wenigstens merken, wenn nicht mit einem Bleistift, dann hinter den Ohren vielleicht. Ich weiß nicht, ob da sie hinkommen mit einem Bleistift. Aber auf jeden Fall, in Vers 10 Anfang sollte Gnadengabe stehen. Das ist das Wort Charisma. Und dann am Ende des Verses ist das Wort Gnade, Gnade Gottes. Die Gnadengabe ist ein Teil der großen Gnade, die ja verschiedene Formen annimmt, wie ich eben sagte. Nun sagt Petrus, sind wir Haushalter. Wir sind nicht die Herren, das ist der Herr. 1. Korinther 12, Vers 5. Es ist ein Herr, Vers 4, es sind vielerlei Gnadengaben, aber ein Geist. Vers 5, es ist ein Herr, der verwaltet sie. Es gibt verschiedene Dienste mit diesen Gnadengaben, aber ein Herr, der sie verwaltet, der den Dienst übersieht. Und das haben wir hier. Wir sind die Haushalter. Ein Herr ist unser Herr, der den Dienst lenkt und bestimmt. Wir werden Rechenschaft geben müssen für unseren Dienst. Wieder ist das Ende im Blick. Im Blick auf das Ende sollen wir nun eine gesunde Gesinnung haben zum Dienst in Liebe. Hier kommt die Liebe zum Ausdruck. Wie Haushalter, gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet. Das ist einer der wichtigsten Verse in der ganzen Heiligen Schrift, finde ich, besonders für unsere Zeit. Wir haben viel zu viel Theologen und Christen in der Gemeinde Jesu, die eigene Worte weitergeben in der Gemeinde Jesu. Meine lieben Freunde, in der Gemeinde Jesu sind wir nur Zitierende. Paulus spricht vom Muster gesunder Worte. Die Dogmatik ist fertig. Wir fügen nichts mehr hinzu. Die Botschaft liegt da. Sie ist abgeschlossen, sie ist fertig und wir zitieren nur. In dieser Gemeinde darf nichts gesagt werden, was nicht in Gottes Wort entspricht. Draußen in der Welt, wo wir mit dieser Schöpfung umgehen, da wollen wir forschen und Neues hervorbringen. Aber in der Gemeinde ist die Botschaft schon klar. Und die muss immer wieder weitergesagt werden. Aber sie ist natürlich so reich, dass wir immer daraus schöpfen können. Und Jesus sagt, daraus holt man nicht nur Altes, sondern auch Neues. Aber sie bleibt dieselbe Botschaft, sie darf nicht verändert werden. Und jeder, der hier spricht, muss sich sagen, ich darf jetzt nichts anderes sagen, als was Gottes Wort ist. Deshalb muss man immer prüfen. In Jesaja steht in Kapitel 8, wenn sie nicht nach dem Gesetz fragen und nach dem Zeugnis, was die Propheten anschließend gesagt haben, dann geht ihnen kein Licht auf, dann leben sie weiter im Dunkeln. Nur Gottes Wort bringt Licht in seinem Volk. Und diesen Leuchter müssen wir aufs Podest tun. Wenn jemand redet, soll er Worte Gottes sprechen, als tue er es aus der Stärkung, die Gott darreicht, wenn jemand dient. Nicht jeder hat eine Begabung am Mund. Die Gnadengaben des Mundes das ist eine Anzahl dieser Gnadengaben, sind mehrere. Ich wünschte, sie kämen in unserer Gemeinde heute viel mehr zum Tragen. Auch davon haben wir heute gesprochen während des Tages. Es sind mehrere Möglichkeiten, in der Gemeinde Jesu mit dem Munde beizutragen. Aber nicht alle haben diese Art von Gnadengabe. Einige können bitter wenig sagen. Die können aber mit der Hand etwas tun. Oder die können laufen. Oder die können gegenwärtig sein und trösten in irgendeiner Weise. Sie können schon Worte gebrauchen, aber in schwacher Weise. Wenn jemand Dienstbegabung hat, und solche Gnadengaben gibt es viele. Paulus hat sie aufgelistet an zwei oder drei Stellen. Wenn man so dient, dann soll man das in der Kraft Gottes tun. Wenn man spricht, sollen es Worte Gottes sein. Wenn man handelt, soll es Kraft Gottes sein. Nicht meine Energie, nicht mein Eifer, so schnell kommt unser menschlicher Eifer zum Vorschein. Nein, es soll Gottes Energie sein, nicht meine. Ich muss immer wieder mich stärken lassen in seiner Gegenwart. Aus der Stärkung, die Gott darreicht. Dieser Gott lebt in uns. Christus lebt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Und ich darf auch in ständiger Verbindung, Gesprächsverbindung mit ihm stehen. Wenn wir schwach sind, Römer 8, Vers 26, dann dürfen wir beten und der Herr stärkt uns wieder. Er, der in uns wohnt. Die Gott darreicht, wenn jemand dient. Wozu soll dieses alles gereichen? Und jetzt kommt der Zweck des Dienstes. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Und das ist das oberste Gebot, die Ehre Gottes. Gott wird in seiner ganzen Schöpfung geehrt, so oder so. Aber wohl dem, der es freiwilligerweise tut, der es von Herzen tut. Und wenn wir im Heil Jesu Christi stehen, dann soll das unser Gebot sein, unser Verlangen sein, ihm Ehre zu bereiten. Paulus sagt, ob ich lebe oder sterbe, dies ist mein Wunsch, dass Gott dadurch Ehre bekommt. Der kleinste Dienst darf Gott zur Verherrlichung dienen. Durch Jesus Christus, das heißt, er ist der Mittler, über ihn dienen wir dem Herrn, Gott, dem Vater. Welchem die Herrlichkeit gebührt, Jesus Christus gebührt sie und Gott, dem Vater gebührt sie. Welchem die Herrlichkeit gebührt und die Macht, die Autorität in alle Ewigkeit. Er ist der Herr, den anerkennen wir in der Gemeinde Jesu. Dann kommt ein Wort, das so ein Schlusspunkt ist, ein kräftiger, und es ist wohl schwer, dieses Wort zu erschöpfen. Es bedeutet, wahrlich, so sei es, aber es ist noch tiefer denn das. Amen. Jesus hat es gern gebraucht. Amen, Amen, ich sage euch, und dann kommt Gott zur Sprache. Was ich jetzt sage, ist wahr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das kann am Anfang einer wichtigen Aussage stehen, das kann am Schluss einer wichtigen Aussage stehen. Aber es wird noch einmal betont, Gott kommt uns entgegen. Er will zeigen, dass es wirklich so ist. Er hätte ja nur die Wörter gebrauchen können, dann sagen, bitte glauben wir das. Nein, Gott ist bemüht, uns zu überzeugen, wahrlich, so ist es. Wollen wir solche Worte ganz besonders beherzigen. Und jetzt wollen wir hiermit zum Schluss kommen. Der Abschnitt ist zu Ende. Morgen früh, so Gott will ich von Menschen sprechen, die nicht bis zum Ende warten, um ans Ende zu kommen. Die sind am Ende. Ab Vers 12 spricht er von Menschen, die leiden. Und gibt ihnen dort helfende Worte im Blick auf das Ende. Das sind Menschen, die zwischen Golgatha und dem Ende der Welt leben. Die müssen hier in diesem Tal der Schlucht des Unglücks leiden. Das soll unser Thema morgen früh sein. Aber jetzt wollen wir abbrechen zugunsten einer weiteren Begegnung. Ich hoffe, dass es in Liebe und Freundlichkeit und Dienst geschieht. Ich sage das, weil meine Frau und ich etwas weiteres das zu sagen haben. Also, der weise Salomo, glaube ich, war es, sagte, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Beten Sie, wenn man so viel sprechen muss, dass man nicht sündigt. Ich meine das. Ich spreche sehr viel, aber ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht da sündige. Ganz besonders, wenn es so ein bisschen locker wird. Jetzt wollen wir beten. O Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast, und dass du auch gehandelt hast. Und wir danken dir, Herr, für diese Worte, die du deinem Knecht Petrus, in die Feder gabst. Herr, sie sind uns kostbar. Und wir wollen sie beherzigen. Und wir verlassen uns auf deinen Heiligen Geist, dass er sie zur Wirklichkeit, zu Fleisch und Blut macht in unserem Leben. Amen.